Referenten da, eben stand es da noch oben, also Herr Dr. Alexander Beck musste leider auch kurzfristig absagen. Das ist insofern ein bisschen schade, weil das Konzept der heutigen Veranstaltung eigentlich ein bisschen sein sollte zu dem Thema Bio-Engagement führt zu Mehrwert, dass wir zwei Schwerpunkte setzen wollten. Den einen eben mehr national beziehungsweise auch regional, weil Dr. Alexander Beck zum Beispiel auch in dem Netzwerk Biohandwerk sehr aktiv gearbeitet hat, um sozusagen diese Aspekte zu zeigen, wo ist da der Mehrwert, der durch besonderes Engagement entsteht. Und auf der anderen Seite international und da am Beispiel Chile zu zeigen, wie das eben in einem anderen Land auch mit sehr exportorientierten Bioprodukten funktioniert. Insofern müssen wir heute das Programm eben dann um die Hälfte kürzen und können Ihnen nur den internationalen Aspekt heute vorstellen. Das tut mir leid, aber das war eben jetzt krankheitshalber nicht anders möglich. Insofern werden wir auch jetzt von der Zeit her, denke ich, ungefähr mit einer halben Stunde mit dieser Veranstaltung etwa hinkommen. Das ist in Zusammenarbeit mit der Biopress, diese Veranstaltungsreihe, zusammen mit dem Institut für Marktökologie. Das Institut für Marktökologie, dessen Geschäftsführer ich bin, hat seinen Hauptsitz in der Schweiz. Wir sind aktiv in 90 Ländern in der Zertifizierung nachhaltiger Produkte. Dazu gehört neben Bio auch Ökotextilien, Fischereiwesen und auch Fairtrade als ein ganz großer Schwerpunkt und Food Safety. Aus diesem Zusammenhang haben wir eben auch diese internationalen Kontakte und konnten Herrn Henrich Neiskenwirth gewinnen, dessen ursprüngliche Heimat gar nicht so weit weg hier von Köln ist, der aber seit über 20 Jahren in Chile lebt und dort inzwischen eben auch im Vorstand des dortigen Öko-Verbandes tätig ist seit einiger Zeit und uns eben Beispiele aus Chile darstellen wird zu diesem Thema. Also man könnte auch sagen, reicht Bio alleine oder welches Engagement darüber hinaus ist notwendig und zu welchen Erfolgen kann das führen? Henrich Neiskenwirth, denke ich, sagt vielleicht noch ein paar Worte selbst zu seiner Person und zu seiner Erfahrung und dann bitte sehr, leg los.
Schönen guten Morgen. Wahrscheinlich haben die meisten eben erwartet, dass wenn jemand von Chile spricht, vielleicht ein bisschen dunklere Haare hat, einen spanischen Akzent und. Der Herr Dr. Schaumberger hat ja schon gesagt, ich bin hier in der Gegend aufgewachsen, an der Sieg, aber seit sehr, sehr langer Zeit in Chile. Ich habe in Weinstephan Landwirtschaft studiert und bin über das Schicksal meines Lebens, also meine Frau, nach Chile gekommen. Sie ist Chilenin und wir leben eben schon seit mehreren Jahren dort. Mit meinem Affan und meiner Vorliebe für biologische Landwirtschaft, als ich Anfang der 90er Jahre dann nach Chile gekommen bin, habe ich feststellen müssen, musste ich sehr, sehr viel zurücktreten, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Aktivitäten de facto in Chile gleich null. Wenn man für irgendetwas eine Vorliebe hat, ist es meistens so, dass einem das Leben die Möglichkeit gibt, dann doch nochmal wieder zurückzufinden. Und so habe ich Ende der 90er Jahre den Sprung wieder geschafft, in die Biobranche zurückzukommen. Und da möchte ich jetzt anknüpfen, wenn Sie meine Präsentation sehen. In Chile gibt es seit 1999 den Verband der Asociación oder Agrupación de Agricultura Orgánica de Chile, deshalb dieses CH am Ende. Und jetzt muss ich mal gerade auch noch probieren, das geht next. Ne? So, geht das? Moment. So, da haben wir es. Die also 1999 gegründet worden ist. Und es ist im Endeffekt ein ganz loser Verband von allen möglichen Leuten, die sich irgendwie mit dem Bio beschäftigen, die das interessiert und etwas machen. Und die Bio-Bewegung oder dass es tatsächlich etwas gibt, was auch international interessant ist, dürfte etwa jetzt eben 10, 15 Jahre Geschichte haben. Und zu dieser Geschichte möchte ich eben etwas erzählen. Die AUCH versteht sich als Repräsentant sowohl gegenüber dem der Öffentlichkeit, also den öffentlichen Stellen gegenüber, ob das Exportförderung ist, ob das das Landwirtschaftsministerium ist, aber eben auch als das Sprachrohr der chilenischen Biobauern, Bioexporteure im allerweitesten Sinne. Ja? Und meine Idee ist, ganz kurz wenige Daten zu geben und dann aber an ein paar konkreten Beispielen zu erklären, wo ich sehe, dass im Endeffekt das sich mit Bio beschäftigen den Erzeugern, zum Teil auch Verarbeitern und Exporteuren, also im Endeffekt kompletten Unternehmen, doch zu sehr, sehr großem Erfolg geführt hat und das ist einzig und allein auf das Bio zurückzuführen. Also nochmal ganz kurz, in Chile dürften heute etwa 500 Farmen geben, die Bio anbauen und die Schwerpunkte liegen auf der Fruchterzeugung, Äpfel, Avocados, Kiwis, Beerenobst. Verarbeitete Produkte sind schwerpunktmäßig Wein. Wein ist ja auch am bekanntesten wahrscheinlich in Deutschland als Agrarprodukt aus Chile. Aber was hier wahrscheinlich nicht so bekannt ist, auch das chilenische Olivenöl gilt zu den hochwertigsten Olivenölen überhaupt auf der Welt. Und in Chile gibt es 3 in Italien prämierte Bio-Olivenöle. Und eins ist laut diesem Preis, den man da vergibt, das beste Bio-Olivenöl überhaupt auf der Welt. Ja, das wird seit mehreren Jahren, wird das also jedes Jahr neu qualifiziert. Gut, und dann haben wir in Chile noch viel, was Medical Plants, also Heilkräuter und Gewürzpflanzen angeht. Die Aktivität, was für den europäischen Markt sichtbar ist, ist dann doch wieder auf eine kleinere Gruppe von Firmen reduziert, die eben im Export sehr, sehr stark sind und diese Aktivitäten nach außen hin eben zur Schau bringen. So, wie ich gesagt habe, also unser Hauptgeschäft liegt im Fruchtbereich, aber auch eben in der verarbeitenden Industrie gibt es diese Olivenölhersteller und Weinhersteller. Die Absatzmärkte für Chile sind zu 50% die Vereinigten Staaten, dann aber als nächstes kommt Europa und Japan. Und damit ist natürlich auch der entsprechend reflektiert, wie ungefähr die Absatzmärkte überhaupt sind. Also das sind ja die Länder, die am meisten Bio kaufen. Es gibt etwa 30 verschiedene Produkte, die man Bio bekommen kann. Oder also wenn jemand sich auch später dafür interessiert, irgendetwas Bestimmtes haben oder für eine bestimmte Sorte, was sich interessiert, dann kann ich bestimmt Auskunft geben, ob es das gibt oder nicht. Chile selbst glaubt eben durch diese regionale Situation, in der Chile steckt, als Insel, auf der einen Seite die Anden, auf der anderen Seite der Pazifik, im Norden die Wüste und im Süden die Arktis, ist es also tatsächlich abgeschirmt und hat eine besonders klimatische und auch, wie sagt man, phytosanitär, also von der Hygiene, von der Food-Hygiene, eine besondere Situation. Für diejenigen, die es nicht wissen, in Chile gibt es also keine Maul- und Klauenseuche, es muss nicht geimpft werden und das bedeutet, wenn man zum Beispiel Fleisch aus Südamerika haben möchte mit Knochen, gibt es das aus Chile und aus den meisten anderen Ländern eben nicht. Das gleiche für Bienen, es gibt in Chile immer noch ein kleines Gebiet, wo es noch keine Varroa gibt. Also wir wissen, die Varroa ist die Hauptkrankheit für Bienen und dadurch, dass Chile eben so isoliert ist, gibt es solche Sachen. Ja? Jetzt ein anderer Punkt, der für uns immer sehr, sehr vorteilhaft ist. Wir sind auf der Südhemisphäre und dadurch sind die Produkte, die wir frisch herstellen, Sie erinnern sich, frische Gemüse, frische Obst und so weiter, natürlich genau dann reif, die werden geerntet, wenn in der Nordhalbkugel kein frisches Obst oder genau dieses frische Obst nicht zu bekommen ist und nicht geerntet wird. Und das ist jetzt eben einfach hier mal ein bisschen reflektiert an den verschiedenen Produkten, die wir haben. Generell gibt es natürlich für Chile noch große Herausforderungen oder Möglichkeiten, mehr zu machen. Peter tendiert ja doch ein bisschen konservativ zu sein und mit dem anzufangen, was sich schon erprobt hat. Und so ist es derweil, obwohl also Nachfrage besteht, noch nicht so, dass man Walnüsse, Mandeln oder generell Trockenobst in ausreichender Menge bekommt. Hier in der Halle 3 hat ProChile einen sehr, sehr großen Stand. Da sind 3 Firmen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die eben auch Bioprodukte anbieten aus Chile. Der eine hat Trockenpflaumen und der andere hat Apfelchips, also das sind verarbeitete Produkte. Und dann wäre natürlich für uns in Chile interessant, wie können wir das schaffen, also auf den bisherigen Mehrwert, den wir erzeugt haben mit Bioprodukten, dann in der Verarbeitung oder noch eine zusätzliche Wertschöpfung zu erreichen, indem man eben mehr verarbeitete Produkte hat, indem man vielleicht in das Sortiment Bio jetzt verstärkt auch noch fairen Handel einbringt oder, ich hoffe, Sie können das dann auf den Fotos auch sehen, den landwirtschaftlichen Reiz, den Chile hat, doch eben auch mit zu vermarkten, gerade bei solchen Bio-Weingütern. Heute gibt es ja viele Weinliebhaber, die dann auch gerne so eine Weintour machen und da gibt es schon ganz wirklich nennenswerte Ansätze und Projekte, aber das ist noch nicht wirklich ordentlich vermarktet. So, jetzt ist eben der Gedanke, so aus unserer Perspektive Ihnen zu erzählen, warum ist denn wirklich jetzt Bio ein Mehrwert gewesen? Und das erste Beispiel, bestimmt auch eins der bekanntesten, ist ein Weingut, das zu der Gruppe Conchaitoro gehört. Ich weiß nicht, wie viele Weinliebhaber hier sind, aber Conchaitoro gehört heute, würde ich sagen, ist der zweit- oder drittgrößte Weinhersteller überhaupt auf der Welt. Und die haben in Chile verschiedene Brands, also Marken. Und vor 20 Jahren hat es einen neuen Brand gegeben, der heißt Emiliana. Und Emiliana war zu diesem Zeitpunkt zuständig, um für das Unternehmen Massenware herzustellen. Also ich würde nicht sagen, gerade dieser Wein, der in Tetra Pak verkauft wird, aber eben die Flasche für 1-2 Dollar oder sowas. Und da sollte dann in hohen Mengen, genau auf dieser Farm, die Sie hier links sehen, sollte Wein erzeugt werden, der dann einfach Masse schafft und über die Masse und über das Volumen Gewinn erbringt für die Firma. Und in dieser Familie, das ist zwar nicht ein Familienbetrieb, aber der wird über eine Familie gesteuert, diese Firma, gab es eine Person, die die Vision hatte, nachdem sie in Kalifornien gewesen ist und gesehen hat, was in Kalifornien, in Napa Valley, in Sonoma, was da gemacht wird und hat gesagt, sowas haben wir noch überhaupt nicht in Chile. Und der Rest der Familie hat ihm sozusagen das hässliche Entlein in die Hand gedrückt und hat gesagt, dann guck mal, wie du einen Schwan draus machst. Und das ist dieser Betrieb Los Robles. Und Ende der 90er Jahre haben die angefangen mit einem ganz zaghaften kleinen Bioprojekt, eben Bio-Wein zu produzieren. Die wollten wissen, wie das geht. Heutzutage gehört diese Farm, die dann innerhalb von 5 Jahren von, ich meine, es wären am Anfang etwa 20 Hektar gewesen, auf heute knapp 1000 Hektar Wein auf Bio umgestellt hat. Also die gesamte Schiene Emiliana läuft heute auf Bio. Und die haben es geschafft, die Kiste Wein, die damals für 15 Dollar verkauft wurde im Schnitt, auf 36 Dollar raufzubringen. Das ist der Mehrwert, den diese Firma geschafft hat, über das Umstellen auf Bio. Was natürlich sehr, sehr nennenswert ist und man darf nicht vergessen, dass dadurch natürlich auch höhere Produktionskosten entstanden sind. Aber was vielleicht eben jetzt auch mal vom holistischen Ansatz sehr, sehr interessant ist, Sie sehen das, da ist also jetzt der Wein, der zwischendurch begrünt ist, weil das eben beim Bio auch so verlangt wird. Und dann wurden die neuen Installationen gemacht, weil natürlich auch jetzt mehr Publikum kommt. Man sieht da so ein bisschen die Seite von einem Weinkeller. Dann wird das Ganze auch so touristisch ausgelegt. Heute gibt es dieses Sortiment, was man da in der Aushang sieht, von Weinen, die eben anfangen, ich glaube, die günstigste Flasche dürfte irgendwo bei 5 Dollar sein, aber der hochwertigste Wein, den sie haben, der wird für über 100 Dollar die Flasche verkauft. Und was geschafft worden ist, ist diesen Betrieb eben sozusagen von einem grauen Betrieb, der eigentlich nur Masse erzeugt, wo die Arbeiter im Endeffekt irgendein Massenprodukt herstellen mussten, zu einem Betrieb zu machen. Da gibt es heute, sagt man, Community Gardens, also da wird für die ganzen Angestellten in diesem Weinbetrieb wird Gemüse angebaut. Die Leute, die dort arbeiten, sind stolz, das zu machen. Und ich will jetzt nicht das zu lang machen, aber es ist tatsächlich geschafft worden, aus einem Betrieb, der im Endeffekt so ein bisschen die graue Maus war, den Renommierbetrieb in dieser Gruppe Concha y Toro zu machen. Und heute ist das der Betrieb, wo bestimmt, wenn jemand hin möchte, hingeführt wird und wird gezeigt, also das haben wir gemacht. Und also man könnte da jetzt ganz, ganz viele Bilder zeigen, aber ich möchte das hier nicht übertreiben. Das zweite Beispiel ist das Thema Äpfel. Und da ist eben auch interessant, dass die klimatischen Bedingungen für Äpfel sind in Chile fantastisch, durch die besonders warmen Tage und die besonders kalten Nächte. Aber was gemacht worden ist, es ist im Endeffekt eine große Gruppe von Leuten, also die Apfelerzeugung spielt in Chile eigentlich eine Rolle für mittelständische Betriebe, die etwa, was ein mittelständischer Betrieb mit Äpfeln dürfte, so etwa sein, etwa zwischen 15 und 50 Hektar bauen die einzelnen Bauern an, ist eine große Gruppe geschafft worden über ein Unternehmen, das Greenwick heißt, und die haben eben jede Menge Bauern mitreißen können, um umzustellen auf Bio, nachdem sie eine kleine Vorführgruppe hatten von Leuten, die vorexerziert haben, dass man eben Bio anbauen kann. Die Leute haben geglaubt, das geht nicht. Und auch dort ist im Endeffekt der Wert einer Kiste Äpfel, die im Schnitt irgendwo zwischen 14 und 15 Dollar liegt, eben heute auf über 24, 25 Dollar pro Kiste Äpfel, eine Kiste Äpfel hat 18 Kilo, gesteigert worden. Und das Schöne ist, dass dabei eben auch eine ganz große Gruppe von Farmern und Leuten umgestiegen sind und dadurch, dass die eben in verschiedenen Teilen des Landes liegen, auf das Umfeld sozusagen einen positiven Einfluss hatten, dass immer mehr Leute gesehen haben, man kann das machen und man kann auch mit in kleineren Betrieben eben, gerade wo es schwierig ist, über die Masse das Geld zu machen, mit kleineren Flächen einen Mehrwert erzeugen. Ja? Und dann sind die Leute natürlich bestrebt, es kommt jetzt immer mehr internationales Publikum, die Einkäufer aus Europa gucken sich ja an, wo die Sachen herkommen. Ich habe deshalb noch dieses Foto hier unten rechts gezeigt. Das ist also die das ist dieses Casino, wo die Leute hingehen, um zu essen. Und da wird eben generell versucht, auch den Lebensstandard für die Arbeiter, die auf diesen Farmen arbeiten, eigentlich ein bisschen höher zu bringen. Und definitiv liegt hier der Mehrwert eben eigentlich für die Firma und eben aber auch für die chilenische Gesellschaft und für die chilenischen Arbeiter auf diesen Farmen. Der letzte Satz ist, also man sieht hier sehr, sehr viele Äpfel. Das ist eine Packanlage heute, die exklusiv Bio-Äpfel macht. Ich glaube, auch da gibt es nicht so viele auf der Welt. Und die machen 800.000 Kisten Äpfel pro Jahr. Also es ist für jemanden, der sich auskennt, das ist also schon eine ganz ordentliche Menge. Dieses Beispiel habe ich ausgesucht. Wie gesagt, Beeren sind sehr, sehr wichtig. Und es gibt gerade bei Beeren, die sind viel, viel kleiner, die Leute, die sowas herstellen, gibt es eigentlich so ganz kleine Betriebe, die 1-2 Hektar Himbeeren oder Blaubeeren anbauen. Und wir haben inzwischen in Chile, der nennt sich der König der Himbeeren, es ist ein junger Bursche, der dürfte 27, 28 sein, der vor eben 15 Jahren ohne eigenes Land angefangen hat. Mit 14 Jahren hat er gepflückt bei anderen Leuten die Himbeeren und hat das mitbekommen mit dem Mehrpreis für die Beeren, für das Beerenobst, und hat dann angefangen, erst was zu pachten und hat sich über eigenen Fleiß und eigenes Geschick heute zum größten Himbeererzeuger der Welt, Bio-Himbeererzeuger der Welt, aufgesteigert. Der hat 100 Hektar Himbeeren, das ist also logistisch schon ein größeres Unterfangen. Man braucht etwa 10 Personen pro Hektar Himbeeren für das Ernten. Der fährt also heute seine Arbeiter in Bussen heran, also in zig Bussen aus der Gegend. Und da er, ich glaube, da ist das große Geschick, da er selber eben angefangen hat, als 14-, 15-Jähriger zu pflücken, hat der ein besonders gutes Verhältnis, wie er mit seinen Arbeitern umgehen muss, denn das ist ja das Hauptgeschick, um diese Sache zu machen. Der hat inzwischen seine eigene Verarbeitung, das sind Fotos von diesem Betrieb, wo er sich eben zum bedeutendsten Bio-Himbeeranbauer überhaupt weltweit hat aufarbeiten können. Und das ist jemand, der 15 Jahre Geschichte hat und mit 14, 15 angefangen hat und heute eben ein großes Unternehmen leitet. Und für diese Person ist das nur über Bio möglich gewesen. Dazu muss man sagen, der hat den richtigen Zeitpunkt erwischt. Also Anfang 2000 war natürlich auch die Differenz zwischen Bio-Himbeeren und konventionellen Himbeeren doch noch ganz andere Margen als heute. Ja? Bei den Hagebutten, die sind nun von europäischen Siedlern vor 100 Jahren, 150 Jahren nach Chile sozusagen mitgebracht worden, eingeschleppt worden. Das Interessante, was ich hier erzählen möchte, ist, die Hagebutte ist ja eigentlich bekannt dafür, dass man das im Tee hat und die Hagebuttenschalen verarbeitet. Und es gibt also auch schon seit Jahren Aktivitäten auf diesem Gebiet, aber die Pflücker von Hagebutten sind eigentlich diejenigen, die am wenigsten von diesem ganzen Geschäft haben. Wenn ich das richtig weiß, ist, glaube ich, auch Chile im Bereich Hagebutten der weltgrößte Lieferant derweil. Und man sieht das in diesen weiten Flächen. Chile ist ein sehr, sehr dünn besiedeltes Land. Die liegen mehr oder weniger brach, diese Wiesen. Da gibt es ein bisschen extensive Viehhaltung. Und dort wurde eben von Pflückern, die einfach nur 2-3 Monate diese Aktivität machen, werden diese Hagebutten gepflückt. Und in dem Moment, wo auf Bio umgestellt wurde, wurde jetzt auf einmal die Kette überprüft. Also wird überprüft, wer ist das eigentlich, wer das pflückt, wem gehören diese Flächen, wie geht das zu, gibt es irgendwelche formellen Verträge oder sowas, wie sowas läuft. Und da hat sich im Endeffekt, seitdem diese Sache eben auch bio vermarktet wird, und das dürfte bestimmt das älteste Bioprodukt sein, was wir in Chile haben, die ersten Exporte wurden 1994 bereits vorgenommen, hat sich die Situation für die Pflücker ganz gewaltig verändert. Und besonders deshalb, und das ist auch interessant, die Hagebutte besteht ja zu 50% aus, wenn nachdem sie getrocknet ist, aus Schalen und zu 50% aus Kernen. Ja? Und die Kerne sind in der Vergangenheit einfach weggeschmissen worden, die wurden noch niemals kompostiert. Im besten Falle wurden sie als Heizmittel für die Trocknungsöfen, man sieht hier so, die Hagebutten liegen da auf solchen Netzen, also sind so Metallkonstruktion, das wird in den Ofen hineingeschoben und da wird das dann eben getrocknet. Und da wurden die Kerne dann hinterher verheizt. Der Heizwert zumindest herausgeholt. Aber die wurden im Endeffekt verbrannt. Dadurch, dass die Hagebutten jetzt auf einmal bio waren, sind die Kerne interessant geworden. Die Hagebuttenkerne, die bislang weggeworfen wurden, aus denen kann man Öl erzeugen. Hagebuttenöl, Hagebuttenkernöl. Und das wird in der Biokosmetik unheimlich gerne benutzt und dadurch ist der Wert der Hagebutte gesteigert worden, die Nachfrage ist gesteigert worden. Dadurch, dass das Bio sein musste, mussten die Pflücker bei der Arbeit sozusagen kontrolliert werden und dann gab es nicht mehr das, was früher eben, oder wenn es konventionell ist, immer noch der Fall ist. Da gibt es eben Orte, wo man weiß, es gibt jede Menge Hagebutten, die Ernte ist etwa im März. Und dann fährt jemand mit dem LKW durch und versucht zum günstigsten Preis einfach eben seinen LKW voll zu machen. Und mit dem fährt er dann auch wieder zu dem Verarbeiter, der den besten Preis anbietet. Und dadurch, dass das jetzt kontrolliert worden ist, ist der Preis, man hat früher 100 Pesos diesen Leuten gegeben für das Kilo, ist auf inzwischen über 300 Pesos gestiegen. 300 Pesos sind etwa 45 Eurocent. Ja? Und damit hat sich der Preis für die Pflücker verdreifacht und die Qualität mit Sicherheit verbessert, weil es eine absolute Rückverfolgbarkeit gibt. Das mit den Olivenöl hatte ich am Anfang gesagt, also Chile rühmt sich mit das hochwertigste Olivenöl überhaupt auf der Welt zu haben. Und interessant ist, dass das eigentlich ein ganz neues Gebiet ist. In Chile dürfte es seit 60, 70 Jahren über italienische Einwanderer Leute geben, die Olivenöl versucht haben anzubauen oder die Olivenbäume fürs Olivenöl zu pflanzen. Aber diese ganze Aktion hat eigentlich nie einen richtigen, es wurde nicht richtig gewertet oder man hat es nicht richtig anerkannt. Und eben auch Ende der 90er Jahre hat ein chilenischer Betrieb, Olave, hat der Besitzer eben gedacht, was mache ich denn, wenn ich jetzt mit Olivenöl anfange, und hat über ein staatlich gefördertes Projekt, hatte sich eben in Italien schlau gemacht und hat angefangen, sich zu überlegen, die klimatischen Konditionen stimmen doch eigentlich in Chile, wir könnten das Know-how besorgen, und hat sich umgehört und hat ganz systematisch von vornherein versucht, ein Bioprojekt in Olivenöl zu machen, denn er wusste ja, Olivenöl ist ein steigendes Segment, eine steigende Nachfrage, aber wollte sich natürlich dann auch differenzieren, wenn er schon anfängt, innovativ, wirklich innovativ zu sein. Und das ist eben auch inzwischen 12, 13 Jahre, dieses Projekt. Der Betrieb hat sich von, ich meine, es wären auch so 10, 15 Hektar gewesen, die am Anfang zertifiziert worden sind. Über mehrere Jahre haben sie dann auf 100 Hektar aufgestockt. Und vor 2 oder 3 Jahren sind dann auf einen Schlag nochmal 500 Hektar dazugekommen. Ich glaube, das spricht für sich selber, dass wenn jemand etwas probiert und macht und auch bei einer bestimmten Anzahl von Anbaufläche ist und dann nochmal so viel aufstockt, das macht ja nur jemand, wenn er wirklich weiß, das ist ein Geschäft, was läuft und was funktioniert. Das Olivenöl geht eigentlich hauptsächlich in die Vereinigten Staaten. Ja, also hier jetzt eben auch nur so ein bisschen, was man sieht, eigentlich eine kleinere Anlage, um Olivenöl herzustellen, aber mit sehr, sehr viel Erfolg. Und das letzte Beispiel ist vielleicht auch wieder eines der interessantesten. Chile ist neben Neuseeland eins der Länder, die am meisten Kiwis erzeugen. Und die Situation bei den Kiwis ist sehr, sehr unterschiedlich. Also der Erzeugerpreis ist teilweise extrem gering und in anderen Jahren extrem hoch. So, dass es eigentlich den Bauern ergangen ist, man redet immer von den goldenen Kiwi-Gärten, die eben vor 20, 25 Jahren in Chile gepflanzt worden sind. Die Leute haben nach einem Jahr die Investition rausgehabt, die für sie es bedeutet hat, die Kiwis zu pflanzen. Aber bei solchen extremen Renditen ist natürlich der Nachahmeffekt besonders hoch. Dann haben also in wenigen Jahren wurden tausende Hektar Kiwis angebaut und der Erfolg war natürlich, dass der Preis extrem in den Keller ging. Und was das Glück auf der einen Seite für die chilenischen Kiwis war, aber auch eben für die Kiwis war, ist zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich nur die Frage war, sollen wir die Kiwis wieder rausreißen und was anderes hinpflanzen, weil Geld gibt es dafür nicht, ist jemand auf die Idee gekommen, ja, versuchen wir doch mal mit Bio-Kiwis ein Geschäft zu machen. Das dürfte Mitte der 90er gewesen sein. Und man hat eben tatsächlich über die Kiwis, die damals verkauft worden sind, eben in Bioqualität geschafft, dass die ganze Branche auch nicht den Bach heruntergegangen sind, weil dann haben eben die Erzeuger umgestellt. Das hat man 1, 2 Jahre mit einer kleineren Gruppe probiert. Heute dürfte es etwa 80 Kiwi-Anbauern in Chile geben, die Kiwis herstellen. Und es gibt 5 oder 6 verarbeitende Firmen, die damit handeln. Und was ich sagen möchte ist, die Leute haben festgestellt, wenn sie Bio machen, dann haben sie neben der Qualität, die sie da haben und vielleicht auch ausnutzen, man sieht das ja in einer landschaftlich sehr, sehr reizvollen Gegend, haben sie die Möglichkeit, diesen, wir nennen das Why-When, also Kommen und Gehen von Preisen, das abzupuffern. Und im Endeffekt heute ja auch nicht mehr einen so extrem höheren Wert für die Erzeugnisse zu bekommen, sondern tatsächlich einen etwas höheren Wert für das Produkt, aber der eben nicht von Jahr und Jahr solchen und Schwankungen unterliegen ist. Ja? Jetzt abschließend noch zwei Beispiele. Dieses hier ganz einfach, was eben auch für Chile neue Möglichkeiten aufgeführt hat. Das sind also Miesmuscheln und die werden im Süden von Chile kultiviert. Es gibt seit knapp 2 Jahren eben den Biostandard für Meeresfrüchte, also für kultivierte Fisch- und Meeresprodukte. Und es ist ja heute eine sehr, sehr konkurrenzstarke, ein sehr, sehr konkurrenzstarker Markt. Und wir haben eben in Chile 3 Betriebe inzwischen, die dann auf Bio umgestellt haben und diese Miesmuscheln machen. Und durch das Umstellen auf Bio eigentlich wieder erst Zugang zu bestimmten Märkten haben, die übersättigt sind. Also dieser Effekt, dass man sagt, ja, ich habe das und das Produkt, wenn man zu einem für uns sind das eben die Importeure, zu einem Importeur geht, dann sagt er, ja, das habe ich. Aber in dem Moment, wo man kommt und sagt, ich habe das und das Produkt, ich habe das in Bio-Qualität, besonders eben bei solchen neueren Produkten, ist doch noch ein ganz anderer Effekt. Und wir haben eben von unseren Mitgliedern immer wieder gehört, dass das für sie sozusagen eine Möglichkeit ist, eine Tür zu öffnen. Ja? Das Gleiche gilt fürs Fleisch, wo im Grunde genommen eben auch der Markt, der ist ja verteilt. Aber in dem Moment, wo ich in der Lage bin, bestimmte Dinge in Bioqualität zu liefern, ich weiß jetzt nicht, wie das hier in Europa ist, aber besonders in den Vereinigten Staaten ist eben die Möglichkeit, etwas im Bereich Vieh oder Ganeria, also dieses Tierhaltung, anzubieten, eine ganz, ganz andere Situation, besonders wenn man eben so ein kleines Land ist wie Chile. Wir haben die größten Rinder- und Lammerzeuger eigentlich als unsere Nachbarn, Argentinien und Brasilien. Und da kann man nur eben im Grunde genommen sich am Markt halten, wenn man eben was Besonderes hat. Wir haben jetzt Glück mit den Knochen, die bei uns im Fleisch drin bleiben dürfen. Aber im Endeffekt, wenn man da was mit Bio hat und zusätzlich was anbieten kann, ist das im Endeffekt wirklich ein sehr, sehr attraktiver Mehrwert. Gut, und damit möchte ich mich dann auch schon verabschieden. Sie haben hier unsere Anschrift. Wenn es irgendwelche Informationen oder Interesse gibt für chilenische Produkte, was wir machen, Sie haben da auch eine E-Mail, da können Sie dann also gerne nachfragen. Selbst wenn das auf Deutsch käme, bin ich sicher, das kommt zum Schluss zu mir. Ja? Herzlichen Dank.
Also, ja, herzlichen Dank, Hendrik Neistenwirth, für diesen Vortrag. Bio-Engagement schafft Mehrwert, das war ja die Überschrift. Gerne hätten wir jetzt eben noch den Aspekt national und regionale Konzepte in Deutschland betrachtet. Aufgrund des fehlenden Referenten geht es leider nicht. Ich denke, es war sehr eindrücklich zu sehen, wie eben durch diese Umstellung auf Bio wirklich auch ein Mehrwert im Land generiert werden kann. Nur ist es ja häufig doch auch so, dass das Pioniergewinne sind. Ja, also wenn es noch nicht viele gibt und es sind die ersten Produkte, dann ziehen viele nach. Was sind denn Ihrer Meinung nach die nächsten Schritte von Mehrwertgestaltung für die Bioproduzenten? Also Stichworte Fair Trade, Stichworte Food Safety Aspekte. Was sind die nächsten Schritte, um diesen Mehrwert zu halten und zu steigern?
Also mein Empfinden ist, allein die Bedeutung, die es hat, wenn ein Betrieb eben auf Bio umstellt, das ist jemand, der sich mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt hat. Und das erzeugt eigentlich, dass das Unternehmen oder die Aktion, die jemand eben für sich hat als Unternehmer, auch nochmal unter einem ganz anderen Auge, kritischen Aspekt betrachtet wird und damit eben auf die Tendenzen im Markt aufmerksam gemacht worden ist. Und wir haben das Gefühl, dass gerade die Unternehmen, die jetzt im Bio eben sind, auch schon sich Gedanken machen, was ist denn das Nächste, was man machen könnte? Und ganz klar, jetzt nur mal um dieses Beispiel zu nennen, es gibt inzwischen die ersten fair gehandelten Kiwis kommen aus Chile. Das ist ein mittelständischer Unternehmer, der ganz stolz ist, dass er sagt, ich habe die ersten fair gehandelten Kiwis überhaupt auf der Welt gehabt. Und der hat eben Bio gemacht und hat sich dann mit dieser Sache beschäftigt und hat davon gehört. Und dieses Unternehmen Emiliana hat fair gehandelten Wein. Was ich gehört habe, ist, möchte dieser Apfelunternehmer möchte jetzt eben zumindest Teil seines Sortiments eben auch auf fairen Handel umstellen. Und zum Teil machen sie etwas mit CO2. Emiliana hat auch eben klimaneutralen Wein. Aber worum es mir geht, ich sehe, dass eben überhaupt sich mal mit diesem Gedanken, mit Nachhaltigkeitsgedanken zu beschäftigen, führt dazu, dass derjenige, der das macht, eben sozusagen eine gewisse Unruhe, eine gesunde Unruhe beibehält und sehr, sehr aufmerksam für überhaupt Tendenzen ist und damit, ja gut, der war damals ein Pionier, aber der bleibt eigentlich ein Pionier, also weil er jetzt, das ist natürlich eine Arbeit, aber er versucht eben am Zeitgeist zu bleiben und sich mit neuen Dingen auseinanderzusetzen und das ist eben durchgehend ein Pionier. So habe ich zumindest den Eindruck, ist es für die Leute, mit denen, die ich jetzt vorgestellt habe.
Im Vorgespräch, und jetzt ist meine letzte Frage hier oben, machen Sie sich bereit, Ihre Fragen zu stellen. Im Vorgespräch hatten Sie das so schön gesagt, Bio fordert mehr. Mhm. Ja, also fordert mehr von demjenigen, der sich darauf einlässt. Und durch diese höheren Anforderungen, also man kann nicht einfach nach Rezept arbeiten, ja, man muss sich mehr mit seinem eigenen Betrieb, mehr mit dem Boden auseinandersetzen, kommt in der Regel eben auch diese höhere Engagement und auch die höhere Qualität am Ende heraus.
Richtig, also ich sehe, es ist, ich habe das vielleicht nicht so expressiv ausgedrückt, aber die Situation bei diesem ersten Betrieb, der im Grunde genommen, ich habe das ja gesagt, also die graue Maus im Konzern war, sieht man ja ganz klar in dem Moment, wo man anfängt, eine gewisse Hingabe für das Produkt, was man macht, zu bekommen. In dem Moment, wo es auf einmal ausgezeichnet ist, in dem Moment, wo, ich sage das jetzt mal, so ein Zertifikat kommt, denkt man, ach, guck mal, also meine sind, ich mit diesem Kiwi anbauen, ich habe das mal in so einer Reportage gesehen, wo er das eben so ganz stolz sagt. Und das sind dann eben nicht mehr irgendwelche Kiwis von irgendwo, sondern die kommen aus seinem Garten, also der junge Mann hat sich mit einer Gruppe von Leuten zusammengeschlossen, die einen machen Kiwis, die anderen machen Blaubeeren und da gab es eben das Erdbeben, das große Erdbeben vor anderthalb Jahren und die sind dann hingegangen, haben sich überlegt, was machen sie mit dem Geld für ihre Arbeiter, bei denen die Häuser zerstört worden sind und so weiter, aber im Endeffekt, dass das eben nicht nur irgendetwas ist, sondern das ist etwas Besonderes, wo eine bestimmte Hingabe da ist. Und ich glaube, alle können das aus ihrem persönlichen Leben nachvollziehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, etwas zu machen und das Resultat ist garantiert unterschiedlich. Also ich mache etwas einfach nur, weil ich es machen muss, nach einem gewissen Pflichtgefühl, oder ich mache etwas, weil ich Liebe, Hingabe habe und das Resultat ist garantiert ein anderes. Und ich denke mal, mit Sicherheit ist einer der großen Mehrwerte, Bio zu machen, diese Hingabe, die man auch nicht spielen kann. Also es gibt, ich habe die Beispiele natürlich jetzt nicht genannt, es gibt Leute, die haben das versucht zu machen. Ich will jetzt kein Klischee nennen, aber bekannte Betriebe, Multinationale, die Sie alle kennen, sind gekommen und haben gesagt, ja, wir machen das auch. Und die haben das ein, zwei Jahre gemacht und haben gedacht, okay, da müssen sie nur jemanden einstellen, den ordentlich, ich sage jetzt mal so übertrieben, treten und sagen und fordern. Und dann klappt das, es hat aber nicht geklappt und die sind heute vom Fenster weg. Und ich sehe eben einfach, das ist einfach mal sich auf etwas hineinlassen und damit eben auch eine gewisse Hingabe abzufordern, die dann kommt oder eben auch nicht kommt.
Ja, vielen Dank. Ja, ich möchte Sie bitten oder Ihnen die Möglichkeit geben, jetzt auch noch Fragen zu stellen zur Situation in Chile, zum Thema Mehrwertschaffung durch Bioanbau. Es ist immer so schwierig, der Erste zu sein. Denn in den letzten Veranstaltungen habe ich da immer zu dem Mittel gegriffen, eine Belohnung auszusetzen für den Ersten. Zum Beispiel eine Tasse Kaffee mit mir anschließend.
Eine Flasche chilenischen Wein, das wird doch jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer.
Ah, da hast du eine mit? Ja. Also ich hab keine. Das wäre natürlich passender, ja. Ultimativ war dann ein Abendessen mit mir und es hat sich eine Dame gemeldet. Na? Keine Fragen? Na gut.
Danke sehr.
Das Lob an den Referenten. Ja, dann herzlichen Dank für Ihr Interesse auf jeden Fall, dass Sie gekommen sind zu diesem Vortrag. Vom Institut für Marktökologie haben wir heute noch zwei weitere Veranstaltungen im Programm. Einmal um 13 Uhr, auch nochmal mit Herrn Neistenwirth. Dort geht es dann um das Thema Qualitätssicherung, internationale Kooperation, aber auch schon das Thema Rückverfolgbarkeit. Und das wird dann der wesentliche Schwerpunkt sein um 15 Uhr. Da stellen wir Ihnen zwei Systeme vor. Einmal Bio mit Gesicht als Rückverfolgungssystem bis zum Bauernhof und das neue Bio-C-Konzept, den Zertifikate-Pool aller Kontrollstellen. Ein Service insbesondere auch für Verarbeiter und Händler, anhand dessen sozusagen die Bio-Herkunft der Ware über Internet sehr leicht zu bestätigen und rückzuverfolgen ist. Ja, wenn Sie daran Interesse haben, begrüßen wir Sie gerne nochmal wieder. Morgen haben wir dann noch abschließend eine Podiumsdiskussion. Ich habe den Titel jetzt gerade nicht ganz auswendig, so ungefähr Bio hat Zukunft mit Innovationen etc. für die nächsten 30 Jahre. Ein kurzer Rückblick auf Qualitätssicherung bei Bio bisher in den letzten 30 Jahren und wie geht's weiter. Die Uhrzeit weiß ich jetzt auch nicht, aber es steht im Programm. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Messebesuch und nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier waren.